Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Heute führt mich meine Präsenz-Podcast-Reise zu Norbert Pelkofer. Er ist als VP Digital Channels bei Sky für alle Themen rund um die Traffic-Generierung und auch die dazugehörige digitale Kreation und Adaption verantwortlich und steuert mit seinem Team die beiden Marken Sky und Wow, kennt ihr natürlich. Wie genau er das macht und wie auch die Markenziele und Budgets unter den zwei Brands aussteuert, Stichwort Attribution auch, Cross-Brand-Budgetsteuerung und wie er sein Team insbesondere auch auf mehrere KPIs entlang des Funnels steuert, das verrät er im Podcast. Und vor allem gehen wir auf unser heutiges Hauptthema ein, Content-Marketing. Denn ich meine, ganz ehrlich, welche geilere Brand gibt es als Sky und Wow mit besseren Assets als im Streaming-Bereich? Um richtig gute Content-Snippets zu kreieren. Und er erzählt zum Beispiel auch, wie sie es schaffen, frühzeitig Trends zu identifizieren und zu nutzen. Getreu dem Motto, the product is the marketing. Das und vieles mehr mit Norbert, einem extrem angenehmen Gesprächspartner mit, wie ich finde, der perfekten Podcast-Stimme. Von daher, hört rein, jetzt geht's los. Viel Spaß.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Norbert, schön, dass du dabei bist. Wir haben uns ja heute in München getroffen. Das heißt, heute wieder im Präsenz-Podcast. Freue mich wahnsinnig. Finde ich auch deutlich angenehmer, muss ich dazu sagen, als nur vom Rechner zu sitzen. Bevor wir ins Gespräch gehen, wir haben uns ein paar super spannende Themen heute rausgesucht. Stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Vielen Dank für die Einladung. Norbert Pelkofer. Ich bin bei Sky für die digitalen Kanäle zuständig. Digitale Kanäle heißt alle Traffic-zuführenden Kanäle für beide Marken, Sky und Wow als Marken. Kleines Team, jeweils eine große Agentur dahinter mit mehr Manpower dann natürlich. Mhm. Schlagkräftige Gruppe, aber auch im Haus, die viel Wissen schon mitbringt und dadurch macht super Spaß.
Mhm. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie dein Team aufgebaut ist? Was macht ihr in-house, was auch extern bei Agenturen?
Ja, ist, glaube ich, ganz spannend, weil es bei uns vielleicht ein bisschen anders aufgesetzt ist wie woanders. Wie gesagt, kleines Team, sind aktuell nur 8 Leute. Eine Person kümmert sich jeweils nahezu eigenständig um einen Kanal. Das heißt, ich habe eine Person, die sich um Mediaplanung kümmert, eine, die sich um Search kümmert, eine, die sich um Programmatik kümmert, jemand, der die Social Advertising Aktivitäten verantwortet. Mhm. Dann kümmert sich noch jemand um die Planung, Quartalsplanung und Ähnliches. Und auch nicht zu vergessen, weil ich auf Handwerkliches auch immer stehe, und zwar die ganze Produktion der Werbemittel liegt auch bei uns noch. Soll auch heißen, dass wir nicht die Kreativ-Dependants im Haus stellen. Das heißt, wir sind da so aufgeteilt, dass es natürlich Marketing gibt und Sales. Und da werden dann die Kampagnen kreativ dann erstellt. Wir kriegen Master angeliefert. Kümmern uns dann parallel schon um die Briefings für die ganzen Digitalkampagnen. Das dann wiederum zusammen alles mit der Agentur. Das heißt, von uns intern kommt der Anstoß, was alles gemacht wird. Wir haben enge Kontakte zu den ganzen Medienhäusern. Wir haben da auch, stelle ich immer wieder fest, mit den ganzen Agenturen ein bisschen anderen Ansatz, weil wir halt eben sehr nah dran sind an den Themen und die auch selber intern verantworten müssen. Glaube ich, deswegen macht es total Sinn. Also das heißt, wir briefen, wir planen, die Agenturen setzen um. Und wenn wir
und ihr liefert an, ne, hast du gerade gesagt. Das ist also Abformate, ganz konkret, genau. Für Werbemittel. Die kommen ja dann von euch an die Agenturen.
Genau.
Was ja häufig anders ist, ne? Also bei anderen Advertisern gibt es ja nochmal eine Kreativagentur, die dann auch gebrieft wird, mitgebrieft wird. Die liefert dann wiederum die anderen Agenturen an. So kenne ich es.
So absolut, bisschen. Genau. Und das haben wir eben alles auch im Team. Also wir haben eine Kollegin, die sich um Werbemittelproduktion dann eben kümmert, soll heißen, sie kriegt Master Creatives dann angeliefert, die Brand gecheckt, Kampagnen, Kreation, das läuft alles woanders. Und da wir halt eben die ganzen Mediapläne, Produktionspläne, alles dann auch über unsere Tische so gehen sehen, ist natürlich die Produktion noch was, was uns super nahe liegt und auch am allerschnellsten dadurch geht. Wir machen das alles auch aus extern. Und zwar haben wir dann eine kleine Nürnberger Agentur, klein, da würde jetzt jemand im Dreieck springen, weil mittlerweile sind die relativ groß geworden auch, aber ja, auch ein super handwerklich guter Partner, den man einfach nur abfeiern kann.
Also, ja, okay. Ist du darfst auch gern Werbung machen.
Das habe ich eben
so
überlegt,
begeistert ob bist. Man das sagt, ja. Nee, ich sag euch.
Ja, das ist die Nurek in Nürnberg, ja, die für uns die ganze Produktion machen und uns auch bei allen möglichen Themen unterstützen. Ja. Wir haben schon kleine Inhouse-Plattformen, ja, zur Abstimmung aufgebaut und so weiter. Und,
okay. Ist ja total schön, ne? Also deswegen, also ich finde es ehrlich gesagt auch richtig gut, wenn man das dann so abfeiert und auch wirklich zufrieden ist, ne? Aus der tiefsten Überzeugung und auch aus der praktischen Erfahrung heraus. Und ich finde, da kann man das ja auch sagen. Ich meine, in der Horizont gibt es ja regelmäßig Advertiser, die auch dann mit ihren Agenturen gemeinsam irgendwelche Werbekampagnen vorstellen. Lass uns noch mal ganz kurz über Kanäle sprechen. Welche Kanäle habt ihr dann auch noch bei Agenturen? Also sowas wie SEA, Social, was macht ihr selber? Was wird extern auch mit ausgesteuert?
Genau, wo fange ich am besten an? Also die Kanäle sind im Endeffekt alles, was Mediaplanung anlangt, von Display, Video, Mobile, Programmatic. Da geben wir intern immer den Anstoß und haben im Endeffekt die Kampagnenperformance, die Partnersteuerung, alles im Blick. Aber die Agentur setzt eigentlich um, bucht ein, baut Pläne, baut auch um, beliefert uns mit Reportings, die wir dann auch oft anfragen. Und dieses intern-extern Thema, das du jetzt gerade angesprochen hast, das spielen wir eigentlich so, dass wir die Agentur eher als verlängerte Werkbank begreifen. Also das sind wie Kollegen, die sind auch teilweise in Terminen dann mit dabei. Ich erwarte mir da eigentlich auch, dass es den Agenturen mehr Spaß macht, wenn sie einfach voll mit dem Finger am Puls der Zeit dann so sind, mitkriegen, ja, was bei uns besprochen wird. Wenn wir was ändern, was anfordern, dann meistens so, dass die auch mitkriegen, wieso das so ist. Ja, also ich fand.
Ja, und du sparst ja auch eine Briefing-Schleife, ne? Weil ich meine, also wenn jemand im Meeting sitzt, um dann danach die Stunde drauf die Agentur zu briefen, ist es ja auch ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Und was du sagst halt, dass die Identifikation, vielleicht die Motivation bei den Agenturleuten auch höher ist, wenn sie direkt beim Advertiser dabei sitzen, ne?
Absolut. Also, unsere Agentur ist die Publis ist seit Anfang des Jahres und da sitzen natürlich auch die meisten Kollegen in Düsseldorf. Es ist so vielleicht ein bisschen das Einzige, was mir nicht so gut dabei gefällt. Ich mag es, weil du jetzt gerade gesagt hast.
Also sitzen heißt dann Videocall auf gut Deutsch.
Viele, ja, Videocalls und immer mal wieder auch ein Präsenzmeeting, aber das kommt so alle paar Wochen halt dann eben vor. Mhm. Ne? Und ich glaube, vieles muss man sich dazwischen dann halt eben erarbeiten, wenn man sich nicht viel live sieht. Also deswegen haben wir sie oft auch in Termine mit eingeladen, wo sie einfach direkt Sachen mit diskutieren können. Und die Erfahrung hat dann einfach gezeigt, wir sind halt ein Unternehmen, das Medien macht und tolle Inhalte hat. Und wenn die Agentur das wirklich riecht, wenn die das mitkriegt, was bei uns da so los ist, dann haben die auch Spaß daran. Also ist auch großartig, wenn sich dann jemand meldet und sagt, du, ich bin nicht so der Fußballfan, ich mache eher Tennis, und dann springt er da halt dann rein und kann da auch irgendwie seinen Beitrag mit leisten. Und so hoffe ich dann halt dann eben auch, dass die Agenturen da auch ihren Mitarbeitern halt dieses extra Fünkchen halt mitgeben können, wenn sie für uns arbeiten. Also weil du jetzt gefragt hast, eigentlich sind die ganze Mediaplanung, aber auch die Steuerung der Search-Accounts, auch der Social-Media-Accounts, es läuft wirklich alles in der Agentur. Aber wir sind halt eben sehr eng dran. Also im Haus gibt es dann oft so Diskussionen, da ist jetzt ein großes Turnier, aber da wollen wir gar nicht so genau rein. Das muss natürlich die Agentur genau wissen, weil vielleicht wirkt es eigenartig, klar, wenn wir jetzt große Themen haben. Oder es gibt Content-Marketing, kommen wir, glaube ich, später dann dazu. Große Content-Highlights wie The Last of Us oder House of the Dragon, die dann nur bei einer Marke bewusst beworben werden. Wieso ist das so? Da könnte natürlich eine Agentur von außen sich mal denken, was macht denn der Kunde da?
Da haben wir doch gar nicht drüber gesprochen. Also ich habe zwei Brands, also Sky und Wow, ne? Das sind ja sozusagen die beiden. Und die bedienst du aus einem selben Team. Das heißt, es gibt auch keinen Split innerhalb des Teams oder der Agenturen, wo man sagt, irgendwie, da sitzt quasi eine künstliche Wand oder so, sondern also jeder ist für beides mitverantwortlich.
Genau. Und das ist für uns auch intern eine der großen Benefits, weil wir haben natürlich ein Wow-Team, das die Marke und die Ziele dann auch verantwortet. Wir haben auch ein Sky-Ziel, das die Marke und die Ziele verantwortet. Und wenn du schon allein einfache Dinge überlegst, ja, die Bundesliga startet wieder, ein großes Highlight startet, wo buchst du oder wie buchst du über Google ein, ja, dann will der eine Manager da irgendwie die Oberhand kriegen, der andere will die Oberhand kriegen. Bei uns läuft das halt eben alles so zusammen und wir können dann eigentlich am besten aussteuern und sind da auch manchmal ein bisschen Puffer dann dazwischen. Das ist natürlich dann auch so, aber da wir halt auch alle Zahlen sehen und das mag ich eigentlich so auch an meinem Job, kannst du das ja auch alles nachweisen. Das ist im Endeffekt eine harte Komponente, dass du sagst, hier sind die Reports, die zeigen, es funktioniert, sagen wir mal, mit einem gewissen Vorlauf für die Marke Sky, die ja auch ein 12-Monats-Abo mitbringt und so, im Vorlauf besser. Kurzfristig zum Start der Saison oder des Content-Highlights funktioniert es vielleicht für Wow besser. Da hast du Reports, die das dann einfach zeigen, direkt. Und dann dazwischen steckt aber dann ja auch noch der Marketing-Aspekt so ein bisschen, der ein bisschen weicher dann ist.
Ja.
Will man das jetzt so machen, nur weil die Performance genau das so zeigt, oder hat man vielleicht doch noch ein bisschen mehr Benefit, wenn die große Marke Sky, die ältere Marke Sky, besser sichtbar ist zum Beispiel und wir dann nur zum Abfischen die Marke brauchen.
Aber genau so soll es ja eigentlich funktionieren, ja, weil ich meine, dein Team plus natürlich die Agenturen als Partner sozusagen, ihr seid am Markt dran und genau das wisst ihr, ja. Ihr könnt vielleicht auch den Content relativ schnell einschätzen, wie gut er funktioniert, basierend auf den KPIs. Die Frage, die ich mir jetzt halt dabei stelle, ist, also wie flexibel seid ihr dann wirklich? Weil es gibt ja trotzdem eine Controlling-Planung, ne? Also ihr werdet ja vermutlich Ziele haben pro Marke, pro Monat, pro Quartal, wie auch immer. Das heißt, genau diese Marktresonanz, auch in den Online-Kanälen jetzt, die ihr relativ gut seht, wie flexibel könnt ihr die dann wirklich spielen, auch zwischen den Marken, also Stichwort Budget-Shift, ja, dass ihr dann mal sagt, so, na, jetzt shiften wir mal mehr zu Wow, weil das funktioniert bei Social gerade viel, viel besser wie Sky, weil dann habt ihr eine Unterzielerreichung ja bei Sky vermutlich. So, also wie geht ihr damit um und wie flexibel seid ihr da wirklich?
Ja, die Antwort, da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen ausholen, aber du bist jetzt ja schon kopfüber reingesprungen. Also, ich sehe schon, machst keine Gefangenen. Am Ende des Tages ist es genau wie du sagst. Also es gibt natürlich ein Controlling. Es gibt eine Budgetaufteilung, die auch langjähriger läuft, wo im Endeffekt Ziele hinterlegt werden, Budgets dann allokiert werden. Es gibt natürlich dann auch eine Idee, was für Produktneuheiten kommen, welche Contents wo beworben werden müssen und so weiter. Und dem sind wir natürlich auch unterworfen, ja. Also wir müssen im Endeffekt dem Rechnung tragen. Es sei denn, wir haben ein absolut gewichtiges Indiz dafür, dass es anders besser ist. Und wenn man dann aber auf unsere Kampagnen heute so schaut, ist es ehrlich gesagt dann eigentlich aktuell so aufgesetzt. Wir haben eigentlich zwei große Budgetblocks, die für jeweils eine Marke dann da sind. Dahinter liegen dann auch die festen Zahlen. Und aus dem Digitalteam haben wir noch so eine konsolidierte, überlappende Budgetplanung gebaut, wo wir im Endeffekt mit DCO und mit so überlappenden Themen halt dann so reingehen können. Wir shiften im Team auch manchmal Budgets, wenn wir jetzt so sehen, das funktioniert hier besser oder da besser. Und dann gibt's unterschiedliche Diskussionsrunden, durch die man dann im Endeffekt muss. Also wenn bei einer Marke zwischen Kanälen geschoben wird, dann macht das Team das sehr effizient und schnell selber, bis zu einer gewissen Budgethöhe von 20, 30, 40.000, dann heben wir auch dann die Hand und sagen dann natürlich dem Controlling und der Marketingstrategiesteuerung Bescheid, da wurde jetzt Budget nochmal verschoben. Aber da sind wir eben im engen Austausch. Wenn es zwischen den Marken geht, wird es tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil halt die Planung eigentlich so war, ne? Und es geht dann auch über alle möglichen Gremien dann im Haus, die sagen, wieso habt ihr da jetzt auf einmal 1 Million weniger ausgegeben wie geplant und da mehr.
Aber der Wertbeitrag ist ja genau, auch ein anderer, ne? Weil du hast das Sky mit 12 Monaten, also ja, Kundenwert, also CLV, wird ja da besser kalkulierbar sein. Geh jetzt mal von aus, als bei einem monatlich kündbaren Abo wie Wow. Weil das kenne ich so ein bisschen aus der Mobilfunkbranche. Das ist vielleicht vergleichbar, weil da hast du die 24-Monats-Verträge. Also so ein Standardvertrag geht ja 2 Jahre. Und du hast die Prepaid-Karten, die ja erstmal ohne Commitment daherkommen. Und da kannst du auch nicht sagen, naja, also eine Prepaid-Karte ist genauso viel wert wie eine Postpaid-Karte. Ganz im Gegenteil. Also die Wertigkeit ist da krass anders. Und dementsprechend muss man natürlich in den Online-Budgets auch das berücksichtigen und kann halt nicht jetzt hin und her shiften. Also das war da relativ starr aus meiner Vergangenheit. Deswegen hat es mich jetzt interessiert, wie ihr das handhabt, wie ihr das lebt dann auch im Daily Doing. Ja?
Also Und deswegen, also im Großen ist es schon auch bei uns so. Also die Marken sind mit Budget ausgestattet, das wird dafür auch verwendet, da werden Kampagnen drauf geplant und hinter den Kampagnen stehen natürlich dann Ziele. Sind meistens Sales-Ziele, aber über Media-Mix-Modeling und andere Messmethoden haben wir natürlich auch immer einen Blick auf die Brand-Entwicklung. Aber die harten Ziele dahinter sind erstmal Traffic und Sales und deswegen kann man da nicht wirklich shiften. Aber da haben wir halt eben diesen überlappenden Budget so in der Mitte. Und der ist jetzt auch nicht komplett flexibel, weil wenn du auf so ein Konstrukt schaust, dann kannst du natürlich sagen, du hast einen flexiblen Budgetanteil, aber du weißt ja gar nicht, was wohin geht, ne? Aber da wir das ja schon ein paar Jahre machen und du ja mit jeder Kampagne und mit jedem Monat dann dazu lernst, ergeben sich natürlich so Standards. Oder auch da muss man ganz ehrlich sagen, gute Lösungen findest. Und zwar unsere Lösung ist, wir haben eigentlich einen Blick, wie die Shares auch in diesen überlappenden Teil dann so sind. Die werden dann kommuniziert und am Ende des Monats.
Also die Sales Shares sozusagen, also was wirklich das abverkauft wurde.
Die Budget Shares, okay, die wir da reinschmeißen, weil auch das Budget ja erstmal dem Controlling für der eine oder die andere Marke zugeordnet ist. Da haben wir Budget angenommen und Ende der Abrechnungszyklen im Quartal meistens wird dann nochmal Kasse gemacht und dann wird halt eben nochmal aufgeteilt, was fließt jetzt dann wohin. Und dazwischen ist halt eben mein Team auch dann dafür dann da, um permanent die Performance halt im Blick dann so zu haben. Da wir auch die Bottom-up-Planung machen, also wirklich von der Basisarbeit, wie viel Suchen kommen rein, wie viel Traffic können wir einkaufen, wie viel Traffic, Order-Prozess-Daten, sowas können wir so generieren, haben wir dann sehr genau einen Blick dann da drauf. Das ist teilweise eine Höllenarbeit, das Ding so zu berechnen, aber es ist einfach eine gute Grundlage, um am Ende dann auch sagen zu können, wir mussten da ein bisschen was shiften oder wir haben hier und da was optimiert und deswegen haben wir dann auch unser Ziel dann erreicht. Der Erfolg hat uns bisher da eigentlich meistens recht gegeben.
Das hast du gerade schon gesagt, also ihr habt Ziele, neben jetzt Branding, das vielleicht so mal ein bisschen ausgeklammert, Traffic und Sales. So, da sind wir jetzt ja schon wieder bei eigentlich zwei KPIs und die Kunst ist ja dann auch wirklich auf zwei KPIs zu steuern, was ich persönlich sehr schwierig finde, weil also eigentlich muss es ja eine priorisierte KPI geben, schon allein in Bidding-Systemen, also rein wie Systeme wie Meta, Google Ads aussteuern, musst du ja sozusagen ein Ziel vorgeben. Wie handhabt ihr das? Und daran anschließend vielleicht so ein bisschen die Frage, wie ist dann auch bei euch der Funnel aufgebaut? Ja, also insbesondere jetzt sprechen wir eher über den Lower Funnel und den Mid Funnel. Wie baut ihr aufeinander auf? Wie grenzt ihr auch da wieder Budgets ab, dass ihr entscheidet, das ist jetzt sozusagen Budget, da ist immer froh, wenn ein bisschen Traffic reinkommt. Und der muss jetzt hart auf Performance, bei euch ja vermutlich Sign-ups dann gehen. Also wie steuert ihr das?
Ja, die Antwort muss ich jetzt halt auf Kanäle ein bisschen aufteilen. Ne? Wir haben da, glaube ich, auch einen großen Benefit, weil das Team im Haushalt dann sitzt und wirklich eng dran ist. Also wir haben schon eine Meinung, wie welcher Partner funktioniert, welcher Mediapartner. Wir sehen die Reports und so weiter. Also im Endeffekt gibt es eine ganz klare Zweiteilung. Wir haben einmal die Demand-Kanäle, wie SEA halt eben. In Teilen könnte man auch Social da mal mit reinrechnen oder auch Retargeting. Aber wenn du es ganz grob aufteilen willst, ist es SEA als Demand-Kanal. Der hat irgendwie möglichst effizient das meiste aus dem Demand im Markt abzieht. Und die Push-Kanäle, also Display, Programmatic, eigentlich auch Social. Und die Push-Kanäle, die
ganz kurze Frage, Affiliate-Marketing, da haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber gesprochen. Spielt das eine Rolle überhaupt bei euch, oder?
Spielt eine Rolle, genau, liegt aber nicht bei mir im Team, liegt im direkten Trade, weil die Steuerung über Partner da ganz einfach so besser verortbar ist. Ne? Also die sprechen auch mit dem Mediamarkt, die sprechen mit Affiliates, das ist so ein People-Business auch, da guckst du halt eben so eng dann da so rein. Und bei uns liegen halt diese mit Budget steuerbaren Media-Themen. So ist das bei uns aufgeteilt. Aber genau, also die Push-Kanäle haben bei uns keinen harten CPO als Ziel, sondern sorgen für den Traffic. Und du hast es schon ganz richtig rausgetaucht, zwei KPIs sind immer schwierig. Und es bleibt ja oft auch nicht bei zwei KPIs, sondern du schaust am besten halt auch nochmal rechts und links, ob das, was du da tust, richtig ist, ne? Weil böse Stimmen könnten natürlich behaupten, wenn ich Traffic als Ziel habe, dann kaufen sie günstigen Traffic ein, schaut gut aus, Ziele erreicht, super erledigt irgendwie, bringt aber niemand was. Und deswegen ist es halt eben, glaube ich, so wichtig, dass das Team so aufgestellt ist, wie es aufgestellt ist, weil die halt einfach selber dieses Business so mitfühlen können und dann auch ganz einfach sagen, okay, wir haben da zwar 100.000 Visits eingekauft, aber wir sehen, die Qualität ist schlechter, also können wir da ein bisschen auch abgeben von dem.
Aber wie legt ihr die Qualität fest? Also was ist ein Qualitätsmerkmal im Traffic bei euch?
Das Qualitätsmerkmal ist, da haben wir auch zwei Arten, das Ganze zu messen, und zwar einmal in den harten Metriken hast du natürlich ein Visit und dann hast du einen Order Start, den nennen wir auch Start im Endeffekt, und dann die Order, das ist mal so eine klassische Dreiteilung in den hart verorteten Last-Click-Ansichten. Da kannst du jetzt natürlich sagen, ich kaufe von zwei Mediapartnern ein, der eine hat 10.000 Visits geliefert, der andere 10.000 Visits, aber bei dem einen ist nur ein Bruchteil in den Order-Prozess gegangen, dann bewerten wir das schon mal höher. Außerdem haben wir aber auch noch ein Attribution Model mitlaufen, wo wir schon bei Werbung sind. Exact-Tech nutzen wir da und schauen uns dann da auch im Endeffekt die Contribution an der einzelnen Touchpoints halt dann an. Also über Quality-Clicks und und die Contribution halt eben im Attribution Model vergleichen wir dann auch. Ja.
Das heißt, ein Quality-Click wäre ich dann, wenn ich in die Antragsstrecke dann reingehe. Also von der Landingpage raus und dann steht irgendwie jetzt wow abschließen. Dann sozusagen auf dieser Seite zählt ihr dann mittels Google Analytics oder auch Micro-Conversion Events über die verschiedenen Sales-Tools, also Google Ads beispielsweise oder Meta. Zählt ihr dann da mit oder wie genau macht ihr das?
Genau, also wir... Also erstmal ist natürlich alles hinterm Consent versteckt, von daher können wir später noch drüber sprechen, nicht mehr ganz so gut messbar wie früher, aber einen relativ gleichbleibenden Anteil misst du halt eben mit. Und da haben wir alle Seiten dann natürlich verteckt und du misst einfach, wer reinkommt, ob die weitergehen und wo sie weitergehen. Und bei Exact-Tech ist im Endeffekt auch die ganze Seite verteckt und der Quality-Click ist da ein bisschen anders definiert. Der ist jetzt nicht direkt Einstieg in den Order-Prozess, sondern ist dann einfach Time on Site und Next Landing Page. Und daraus wird dann
eine Kombination,
dann gefunden. Von daher ist ein bisschen eine andere Sichtweise. Aber deswegen, um da vielleicht nochmal so zurückzukommen, um den Faden nicht so zu verlieren, wir schauen halt auf harte KPIs im Alltag. Da wird jeden Morgen einmal ganz kurz so drüber gesprochen, wie viel Traffic wollten wir einkaufen und wie hat der performt? Im Sinne von erstmal ist der gleich wieder gebounced oder ist er in den Order-Prozess weitergegangen. Das gibt uns so ein erstes Indiz, wie der Traffic qualitativ einzuordnen ist. Und dann wird, sagen wir mal, vielleicht einmal die Woche oder so noch der Quercheck mit Exact-Tech dann so gemacht. Wie sieht's denn in der Attribution dann aus? Und danach werden dann Anpassungen halt dann vorgenommen. Tatsächlich hört sich's total straightforward an. Und wenn man natürlich jetzt einfach sagen würde, wir arbeiten mit einer Agentur, in dem wir halt alle Aufgaben, alle KPIs, alle Richtlinien über den Zaun werfen und dann halt auch erwarten, dass die Agentur genau das tut, was sie soll, wird's halt schwierig, so zu arbeiten. Weil am Ende des Tages siehst du dann halt oft, mach doch einfach eine Liste, der gut performende Traffic bleibt. 20% des schlechten Traffics sortierst du aus, reinvestierst es wieder. Oft kommt dann raus, dass tatsächlich vielleicht der nicht so gut performende Traffic von Native Ads oder von irgendwelchen Einkaufsarten, die halt nicht so hochqualitativ sind, am Ende halt super performt und direkt Sales gleich mal abschließt. Also es ist dann so, dass du da halt einfach nochmal auch entscheidest. Und deswegen ist es leider nicht so eine ganz einfache Antwort, die ich dir da geben kann. Also ich sage, also wir gucken nur auf das eine KPI und dann weiß jeder, was er so zu tun hat. Wir schauen uns das halt eben an auf 2-3 Arten und entscheiden dann, wie wir das Ganze aussteuern. Mhm. Und dazu kommt noch, wir haben vor circa 2 Jahren, weil bei uns sehr viel Performance-Media-Budget ist, das im Endeffekt wirklich harten Qualitätstraffic und im Idealfall auch Sales liefern soll, haben wir angefangen, ein Brandformance, nennen wir das intern, Ansatz zu fahren, indem wir ganz einfach sagen, circa 30% ist hart auf Performance allokierter allokiertes Budget. Mhm. Das heißt, wir schauen wirklich auf die Order-Prozess-Starts und auch wie viel Sales dabei reinkommen. Da läuft der ganze Retargeting-Anteil mit rein, mhm, und so weiter. Und die 70% darüber, die haben wir erstmal so ein bisschen entkoppelt. Mhm. Jetzt hoffe ich, dass nicht jeder so genau hinhört beim Podcast. Aber am Ende des Tages 70% haben ein bisschen von diesem harten Ziel entkoppelt und steuern eher nach der richtigen Reichweite, Zielgruppe, Frequenz, ja, dann so aus. Und das haben wir jetzt mal über 8-9 Quartale auch mal so verfolgt und sehen, ja, halt ganz einfach im Econometric Modeling, dass die Relevanz des Display-Kanals gestiegen ist. Also, dass die berechneten CPOs gefallen sind. Und das ist jetzt im Endeffekt gerade unser Setup, mit dem wir ganz gut so fahren. Also, das heißt, wir haben ein Performance-Budget, das soll am Ende liefern. Aber da wir relativ wenig Brand-Aktivitäten machen, haben wir es halt eben so aufgeteilt. Und das zeigt dann im Umkehrschluss dann ja halt eben auch, wie wichtig eigentlich klassisches Marketing halt auch ist, dass die Leute einfach mal auch ein bisschen Streugewinn sehen, ne? Ein bisschen Streuverlust ist auch mit dabei und so weiter. Und das treibt dann aber für uns dann den Demand und den können wir dann gut einsammeln. Und rechnerisch, das Media-Mix-Modeling, das haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, aber das bei uns mitläuft, das ist natürlich ein entkoppeltes System, das nicht auf direkten Touchpoints funktioniert, sondern ein rechnerisches Modell ist. Ja, zeigt eigentlich die richtigen Entwicklungen damit für uns. Ja, so.
Aber das ist doch eigentlich die Kunst einerseits, auf der anderen Seite aber auch die Aufgabe, finde ich, von Performance-Marketing genau das aufzuzeigen. Aber du hast es gerade irgendwie so im Spaß gesagt. Hoffentlich hört keiner so genau zu. Du meinst wahrscheinlich die Controlling-Kollegen. Aber ich meine, am Ende ist doch auch klar, was passiert, wenn du immer nur im Lower-Funnel fischst. Ja, irgendwann ist halt der Funnel leer und du musst den ja aufmachen. Also irgendwie musst du ja neue Fische da reinbringen, um dann die wieder abschöpfen zu können. So, und wenn ihr das schafft, genau über diesen Ansatz mit Qualified Traffic, mit einem Media Mix Model, das nachweisen könnt, dann ist es doch genau das, was zum Erfolg führt. Na, deswegen habe ich, du hast es so ein bisschen Spaß gesagt, aber am Ende ist es doch genau das, was man im Performance Marketing machen muss, dass man halt nicht sagt, so, nee, wir machen jetzt so ein bisschen Retargeting, ein bisschen Pull, sehr, okay, wenn jemand nach sozusagen Wow-Abos sucht oder vielleicht eine spezielle Folge, sondern ihr schafft es, neue Nutzer in den Funnel reinzuschieben und die dann abzuschöpfen, ne? Also, deswegen, das ist ja auch eigentlich die Kunst.
Ich glaube da auch ganz stark daran. So halb im Spaß habe ich das natürlich jetzt gesagt, dass da hört niemand zu, weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt ohne weitere Erklärung sagen würde, wir haben einen Anteil des Budgets so ausgegeben, dass wir gar nicht so genau auf die Performance geguckt haben, ne? Dann je nach Gemütszustand wird der eine oder andere Kollege sagen, ich glaube, euch brennt der Hut, wird mein Bein vielleicht sagen, ne? Das kann ja nicht sein. Ja. Aber am Ende des Tages ist ja genau wie du sagst, das sollte ja eigentlich dann das Ziel sein. Ich meine, wir sind alle Teil von diesen Unternehmen. Wir wollen natürlich am Ende, dass es wächst und jeder schaut jeden Tag halt dann da drauf, dass wir das Marketing, das wir machen, so optimieren, dass am Ende mehr dabei rauskommt als im vorherigen Zeitraum. Und da hat sich das jetzt schon so als definitiv gewinnbringend rausgestellt. Die Erklärung ist ja dann auch am Ende ganz einfach. Also du hast 100%, du gibst 30% so aus, 70% so, aber am Ende ist die Frage, wie viel hast du denn mit den 100% geschafft? Mhm. Und wenn das besser ist wie sonst, dann muss es eigentlich einen Haken dahinter geben.
Genau. Weil
dann
nur, dass halt kurzfristig jemand vielleicht nervös wird, wenn du die Orders halt nicht im Monat sozusagen nachweist, sondern sagst dann, naja, also das ist so ein kleiner mittelfristiger Effekt vielleicht drin. Wir holen jetzt erstmal neue Nutzer rein, qualifizierten Traffic, die schöpfen wir ab. Ja. Keine Angst, wir weisen es auch nach. Na, aber ich sag mal, auf einer Monatsscheibe kann der ein oder andere Vertriebler oder vielleicht auch Controller vielleicht nervös werden, wenn du den Nachweis nicht sofort erbringen kannst. Ne? Aber das ist ja dann so ein bisschen die Aufgabe auch, auch eines Abteilungsleiters, das ja auch nachzuweisen, ne? Und auch deine Leute dann entsprechend das so aufzubereiten, dass du es nachweisen kannst.
Genau. Ja, und also wenn man wirklich genau reinschaut, es muss sich ja nicht jeder mit Online und mit Performance-Marketing super gut auskennen. Das ist ja der Sinn der ganzen Übung, wieso man sich überhaupt unterschiedliche Jobtitel gibt. Und am Ende des Tages ist es halt nur mal so, wenn du jetzt überlegst, du stehst so zusammen mit deinen ganzen Kollegen, hast ein Glas Wein in der Hand und sagt dir, sowas müssten wir doch mal machen. Wir müssen so eine tolle Platzierung mal einkaufen, sowas Großes, was wirklich aufmerksamkeitsstark ist. Ja? Dann ist es nun mal so, dass die teilweise sogar schlechter klickt schon alleine, ja, weil die Leute ja wegen anderen Themen auf dieser Seite so sind, ja. Und das, ja, irgendwo sagt dann jeder, ja, irgendwie wirkt mir das sinnvoll, was du da gerade so erzählst. Aber wenn dann da jetzt 100.000 Euro über den Tisch gehen und du hast am Ende ein schlechteres direktes Ergebnis vorzuweisen, wie in kleinen Native-Platzierungen so zum Beispiel, dann kippt die Diskussion manchmal so ein bisschen. Und deswegen, wie du sagst, sehe ich auch die Aufgabe so, dass man das halt eben testet, zusammenführt, kommuniziert und damit dann auch wirklich mit geraden Rücken versucht, das Beste rauszuholen, was halt machbar ist.
Jetzt haben wir ja gerade schon die Kanäle angesprochen, die du und dein Team bedienst. Einer, wo ich heute mit dir drüber sprechen wollte, ist das Thema Content Marketing, weil ihr habt ja eigentlich ein geniales Produkt dafür. Ja, also wir haben gerade schon über Sportevents gesprochen oder das Thema erfolgreiche Serien oder welche, die erfolgreich werden, wo ihr vielleicht selber nicht damit rechnet. Ja, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen einordnen. Also wie wichtig ist Content Marketing für euch? Was versteht ihr auch darunter tatsächlich? Ne? Also welche sozusagen Subkanäle, Disziplinen, Placements ordnet ihr da ein? Wie steuert dein Team den Kanal aus? Viele Fragen auf einmal, aber vielleicht kann man so ein bisschen das abschichten erstmal. Wie wichtig ist der Kanal im Gesamtsetup?
Content Marketing, da sind wir natürlich eine der glücklichen Familien, die sowas machen, Firmen, die sowas machen kann. Wir haben am Ende des Tages halt Produkte, die wir einfach direkt hernehmen können. Wir sind kein Milchhersteller, der sich was irgendwie überlegen muss. Und es ist auch genau wie du sagst, es gibt Inhalte, die sich aufdrängen, um damit Content Marketing zu machen, weil ganz klar ist, was passiert. House of the Dragon, Game of Thrones, The Last of Us oder jetzt And Just Like That startet heute die neue Staffel. Da weißt du einfach, es gibt große Zielgruppen, da muss Content Marketing passieren. Und dann gibt es kleinere Sachen, die halt eben aus der Community, so aus dem Markt kommen, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Das passiert tatsächlich regelmäßig. Da gibt's zum Beispiel Rick and Morty. Die hatten wir vor 5-6 Jahren überhaupt nicht auf dem Schirm, als die in dem Herbsttag auf einmal in unseren Google-Accounts überall aufgetaucht sind. Ne? Und dann hat sich irgendwie gezeigt, boah, da entwickelt sich ein Buzz. Was ist eigentlich dieses Rick and Morty? Ja, läuft bei uns irgendwo im Katalog und die Leute haben halt auf einmal angefangen, darüber so zu reden. Und dann können wir halt dann auch draufspringen und das Ganze oft von Social dann nochmal angefangen, über die ganzen Push-Kanäle so ein bisschen für uns weiter nutzen und besser nutzen. Also Content-Marketing ist natürlich für uns neben dem reinen angebotsgetriebenen Performance-Marketing das zweite große Standbein, muss man ganz einfach sagen. Das sind unsere Hauptstandbeine. So klassisches Brand-Marketing, wir sind einfach eine coole Brand, schau, das ist ein Regenbogen, Farbe im Logo, das machen wir eigentlich selten. Also für uns ist im Endeffekt alles, auch was wir als Brandmaßnahme machen, ist eigentlich Content-Marketing. Ja. Fast schon so ein bisschen wie der alte Spruch, Product is the Marketing, könnte man das sagen, weil am Ende hast du halt jetzt eine Bundesliga, die startet im Sommer wieder neu. Super spannend dieses Jahr, weil es ja auch eine neue Rechteperiode dann so gibt. Und dann wird halt natürlich erklärt, die Bundesliga ist bei uns zu Hause, weil wir an die 90% aller Spiele jetzt wieder bei uns haben. Und jetzt sagst, wir würden noch so ein Brandlayer darüber packen, dass wir eine qualitative Marke sind. Das machen wir eigentlich nicht. Von daher ist auch das schon Content Marketing, was man im Sommer sehen wird.
Ich habe jetzt gleich mehrere Fragen. Ich muss selber schauen, dass ich sie richtig sortiere. Lass uns vielleicht bei den Kanälen, ne? Weil Content Marketing ist ja jetzt auch wieder eher ein Überbegriff. Du hast gerade schon anklingen lassen, das ist das Thema Paid Social, was ihr wohl dann auch Content Marketing nochmal mediaseitig verlängert. Aber Content Marketing ist ja mehr. Content Marketing können auch Advertorial sein, Own Content vielleicht. Habt ihr einen Blog irgendwo oder generell auf der Webseite Content, den ihr spielt. Thema Influencer. Kann man auch Content Marketing ja wunderbar platzieren. Das heißt, vielleicht kannst du das noch so ein bisschen aufdröseln. Also wo spielt ihr was oder was nutzt ihr und was nutzt ihr vielleicht nicht so intensiv, weil ihr die Erfahrung gemacht habt, dass nicht so gut funktioniert?
Ja, die einfachste Art, das so zu erklären, ist, dass wir bei mir, vorhin ja schon gesagt, kleines Team, Kanäle verortet haben in den einzelnen Leuten und da spielst du halt Content Marketing einfach mit rein. Also zum Beispiel der Social Advertising-Kanal nenne ich es jetzt mal, weil wir haben noch drei andere Social-Marketing-Abteilungen bei Sky. Da gibt es die Sportler, die alleine ihren Sportbrand nochmal in Social pushen. Wow und also Sky hat auch nochmal ein eigenes Sport-Marketing-Team. Wir nutzen es eigentlich eher als performancegetriebenes Social Advertising. Und da findet das ganz einfach statt, in allen Möglichkeiten, die du halt findest. Alle möglichen Formate, alle möglichen Plattformen, hauptsächlich aber Meta und TikTok gerade und ein bisschen Insta. Und auch Influencer natürlich, ja. Da kommt so ein bisschen immer darauf an, wie groß der Content ist. Also wir haben zum Beispiel bei House of the Dragon hatten wir ein paar Influencer-Kooperationen, wo die Influencer natürlich total happy sind, da mitmachen zu können, weil da gab es dann welche, die sich verkleidet haben, die zu ihrem Thema gemacht haben und die da halt am Ende des Tages auch das Thema dann so spielerisch für uns dann mittreiben. Das hilft uns dann schon so ganz gut. Und darauf aufbauend läuft dann halt weiterhin dieser Social Advertising-Kanal. Also wir sind schon sehr auf diese Kanäle halt eben so aufgeteilt und schauen uns aber rechts und links halt dann so um, was jeweils dann dazu passt. Advertorials hast du angesprochen. Es kommt bei uns auch eher bei größeren Contents nur zum Einsatz. Wir hatten jetzt bei, ich glaube, The Last of Us war es, das letzte große Advertorial, das dann wirklich ein mehrseitiges Online-Advertorial dann war, wo du die ganze Welt dann nochmal so erklärst und über die vorherige Staffel dann nochmal so sprichst und so. Das sind schöne so brandige Pieces, die wir dann mit einflechten, die dann auch in dem Brand-Formance-Ansatz, den ich vorhin schon
gesagt habe. Aber wo spielt er die dann? Also bei welchen Publisher und Placements sind die dann beispielsweise zu finden?
Ja, das ist im Endeffekt immer so ein bisschen davon abhängig, wie eng wir mit den Medienpartnern zusammenarbeiten. Das war jetzt bei Burda, die da sehr hilfreich halt eben auch waren. Ja. Das ist im Endeffekt dann immer so eine Gesamtdiskussion. Also die Idee wächst, das zu tun. Die Anfragen gehen halt dann so raus und dann kommt es halt auch einfach auf das Miteinander drauf an. In dem Fall war jetzt wirklich Burda schon zum zweiten oder zum dritten Mal der Partner, der dann gesagt hat, wisst ihr, wir bauen euch da eine Welt irgendwie. Sowas habt ihr auch noch nicht gesehen und
okay.
Da euch mal begeistern. Ja. Und dann machst du das und wenn sich das halt eben auszahlt, dann machst du es halt auch mal wieder und
ja.
Das war auf jeden Fall.
Aber es war explizit keine Brandplatzierung, ne? Weil, genau. Also bei mir haben da in der Vergangenheit deswegen die ich übertreibe jetzt so ein bisschen die Alarmglocken geklingelt, weil das sind ja eigentlich klassische Brandplacements, wo du sagst, so, ja komm, lass uns mal eine coole Homepage-Placement machen und dann explodiert der Bildschirm, also quasi dann, oder da geht da so eine Banderole runter, so ein Vorhang und dann kauft ihr euch da die ganze Platzierung für einen Haufen Geld ein. Was ja aus einer Performance-DNA, aus der wir beide ja kommen, jetzt erstmal so ein bisschen teilweise widersprüchlich sein kann, aber nicht muss, ne? Weil vielleicht funktioniert's ja. Und du hast Qualified Traffic darüber, den du ja als Zielstellung auch bei dir im Team hast.
Genau, ja. Also das können wir beides eben spielen. Und das wird auch genutzt. Also auch so große Homepage-Inszenierungen, wie du es gerade skizziert hast, gibt's bei uns dann auch immer mal wieder.
Die auch du mit aussteuerst, also dein Team?
Genau, ja, das läuft dann auch übers Team. Also wir haben halt einfach insgesamt kein großes Brandbudget bei uns. Und deswegen ist es halt im Team dann immer wieder mal so über diesen Brandformance-Ansatz möglich, dass man ganz einfach sagt, man macht da eine coole Sache mit, an die man wirklich glaubt und testet das dann ganz einfach. Und ja, du kennst ja selber, über Testen geht eh nichts. Ne? Du weißt es oft erst hinterher. Ja.
Wie kommt ihr denn jetzt an mich als potenziellen Neukunden an. Ne? Also jetzt sage ich mal, ich bin der Daniel, habe schon vielleicht ein Netflix-Abo, vielleicht auch schon ein Amazon Prime-Abo, um jetzt mal zwei Namen ganz konkret zu nennen. Aber jetzt habt ihr drei total geniale Serien gerade im Abo, die ich bei euch kostenlos schauen kann. Sowas wie The Last of Us hast du jetzt genannt. Naja, also nicht kostenlos, genau. Also die ihr mit anbietet im Abo, falsch formuliert von mir. Wäre schön. aber wie werde ich auf euch aufmerksam? Weil vielleicht habe ich ja von der Serie schon was gehört, weil irgendwie ein guter Freund, mein Bruder, wer auch immer, schon mal irgendwann erzählt hat, The Last of Us ist eine coole Serie oder The White Lotus ist irgendwie was, das musst du mal anschauen. Aber jetzt weiß ich ja vielleicht erstmal gar nicht, okay, das gibt's bei Sky oder bei Wow. Und muss ja jetzt irgendwie irgendwie müsst ihr in mein Relevant Set kommen. Wie kommt ihr da rein?
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir in der Zukunft besser werden. Ich weiß nicht, ob man es, wahrscheinlich kann man es nie 100% geknackt haben, aber der normale Weg ist, dass wir auf zum Beispiel verschiedenen Wegen natürlich den Demand, der da ist, versuchen zu verstärken. Also bei Wow zum Beispiel haben wir einen relativ ausgewogenes Search-Setup, 50% Awareness, 50% Performance, und im Awareness-Anteil wäre dann praktisch die Serie an sich oder gleichwertige Serien, wo man dann die Kunden, wenn sie dann aktiv sind, natürlich, das ist ja im Endeffekt notwendig in Search, dann darauf aufmerksam macht, dass wir den Content dann haben. Der nächste Ansatz wäre jetzt in dem Fall, den du skizziert hast, über Social Ads natürlich. Ich finde immer noch, Social hat einfach den Vorteil, dass du, selbst wenn du über statistische Zwillinge und alles Mögliche nachdenkst, da halt einfach Tick in meiner Welt jetzt mit Medien besser aufgestellt bist, weil halt dahinter diese ganzen Daten liegen, die das Interesse des Users besser auch. Und die Connects zu deinen
Buddies. Weil das wäre jetzt auch meine Frage, ne? Also vermutlich gibt es ja eine höhere männliche Zielgruppe jetzt bei so einer Serie wie The Last of Us. These von mir, vielleicht ist es anders, dann kläre mich gerne auf. Aber das wäre ja, wenn das so ist, dann kann man ja da wunderbar mit Intent-Daten oder mit Demographics auch arbeiten in den Plattformen, um dann vielleicht auch die Zielgruppe halt besser zu adressieren mit dem jeweiligen Content. Vielleicht ist es dann bei einer anderen Serie wieder anders, logischerweise, ne? Aber sozusagen, also wie stark nutzt ihr da Insights auch über die Zielgruppe für ein Content-Piece, in Klammern Serie, auf den verschiedenen Plattformen?
Also ich habe eigentlich zwei ideale Beispiele. Das eine hast du jetzt schon genannt, The Last of Us, ist eigentlich, könnte man sagen, so ein bisschen Zombie-Massaker, so ein bisschen Endzeitstimmung, ziemlich viel Gewalt halt eben auch dabei und so. Aber trotzdem, weil das eine solide Story ist, wirklich gut gemachter Content mal wieder auch, ungefähr 50-50 würde ich schätzen, Männer und Frauen. Aber was heute eben startet in Just Like That, definitiv ein Frauenthema irgendwo natürlich. Ne? Und das Wissen bildet eher dann den Start der ganzen Planung. Und wenn man jetzt in so einer Strategiediskussion ist, ist das dann oft ein Riesenthema. Also wir gehen genau da rein und das ist dann meine Zielgruppe. Ich finde das als Start ganz gut so geeignet, aber ab dem ersten Moment, wenn die Kampagne dann live ist, entwickelst du dich halt über Daten eigentlich besser weiter. Klar. Weil du merkst dann halt dann natürlich, jetzt gibt es doch vielleicht relativ viele Männer, die vor 20 Jahren auf Sex in the City geguckt haben, die das jetzt auf einmal anmacht, weil die halt irgendwo Engagement zeigen im Social oder so. Dann gehe ich dann natürlich halt voll rein irgendwo, ja. Planung läuft halt oben weiter so als Umbrella, so wie man es sich vorgestellt hat, aber ab dem ersten Moment wird dann einfach jedes Signal, das wir dann aufnehmen, dann einfach weiter bearbeitet, und so hoffen wir, dass wir möglichst nah rankommen. Ein Thema, das wir noch nicht so 100% geknackt haben, ist wirklich schnell auf Buzz anzuspringen. Also wenn jetzt in Social irgendwie Diskussionen auftauchen, glaube ich, da ist überall noch mehr so zu holen. Hoffentlich hilft uns dann da auch AI und so dann dafür, dass man ganz einfach noch mehr Daten nutzen kann, noch mehr sichtbar machen kann, was im Netz so los ist. Aktuell müssen wir sowas immer selber entdecken.
Habt ihr da Monitoring-Tools? Also aus der SEO-Welt gibt es ja so Monitoring-Tools auch für Hot Topics, Trends, also die dann über Crawler etc. dann ermittelt werden auch.
Ja, das läuft mit, aber es ist im Endeffekt eine Auswertung, die wir monatlich kriegen, was einfach nicht wirklich funktioniert. Und deswegen ist es immer spannend, so zu sehen, aber eigentlich bist du dann schon late to the party, ne?
Also okay. Ist dann eigentlich vorbei. Wie kriegst du es dann besser mit?
Wir kriegen es zum Beispiel ideal mit über unsere Search-Kampagnen. Das ist, wo wir halt viel reinschauen und da einige DSA-Kampagnen mitlaufen, die dann einfach alle Inhalte, die wir haben, permanent praktisch mit einbuchen würden, wenn dann was losgeht. So geschehen, so zum Beispiel Anfang des Jahres mit Ghosts, eine Serie, die ich selber auch noch gar nicht geguckt habe, aber kam so ein bisschen unerwartet daher, und sowas ist dann halt am Anfang auch erst in kleinen Spikes in unserem Search-Reporting dann so zu sehen, aber das sehen wir dann eigentlich relativ früh und sagen dann, gut, da geht wahrscheinlich was los.
Okay, und dann entscheidet ihr euch erst dafür, dann zu werben, beziehungsweise mit dem Content der Serie zu werben, oder habt ihr vielleicht schon vorher ein kleines Setup gehabt, weil ihr bei allen Neustarts so eine Art Grundrauschen immer bedient, oder wie geht ihr dann vor?
Eigentlich gehen wir eher so vor, dass es eine ganz klare Mediaplanung gibt, welche Contents kommen und welche wollen wir bewerben. Das sind bei Weitem nicht alle, weil wir kriegen so viel Contents, die reinkommen.
Das heißt, da wäre jetzt Ghost vielleicht gar nicht dabei gewesen, aber ja, dann seht ihr in den Search Reports, da zuckt was.
Genau.
Da könnten wir jetzt vielleicht mal drauf aufspringen, weil ein Interesse natürlich da ist.
So war das auch in dem Fall. Also das war einer der Themen. Eigentlich haben wir alle schon auf The Last of Us gewartet und dann waren die Rechte noch nicht so ganz klar. Eventuell startet auch Just Like That früher und Rookie ist immer noch eine gute Serie, die auch alle unserer Kunden gut schauen und so. Und wir haben im Endeffekt so viel große Blendscheinwerfer praktisch vor uns gehabt, dass dann dieses kleine Licht, das da im Hintergrund ankam, gar nicht so gesehen wurde und war halt eben auch nicht auf der Liste. Und das sehen wir dann halt eben in Search und dann gehen wir da mit rein. Das war eben auch Rick and Morty, dieses andere Beispiel, was ich vorhin hatte, da war es auch so. Da hat keiner so richtig genau drauf geguckt. Und ja, dann, also Search würde ich jetzt sagen, ist aktuell unser direkter Gradmesser für so einen kleinen Buzz. Ja. Und das für Social haben wir es noch nicht ganz geknackt, weil es noch zu grob ist, was wir da sehen.
Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über Placements und auch Formate gesprochen, Stichwort Advertorials auch. Wie relevant sind für euch Shortform-Videos? Also insbesondere sowas wie, also Reels klassisch, ne? Oder die Shorts auf YouTube. Wie relevant sind die gewesen vielleicht oder auch jetzt heute?
Also ich glaube, sie sind relevanter, als wir sie heute bereits nutzen. Das wird wahrscheinlich jetzt einer der ersten guten Cases für AI halt dann so sein, wenn wir vielleicht später noch über AI sprechen. Du hast es, glaube ich, vorhin schon mal kurz angeteasert. Es ist für uns gar nicht so ganz leicht, weil wir halt eben alle Inhalte, die wir haben, sind ja eigentlich Lizenzinhalte und haben normalerweise einen Lizenzgeber und Rechteinhaber. Und du kannst deswegen, es ist jetzt für Lieschen Müller, die irgendwie ihren Kanal irgendwie bewirbt, die kann irgendwie lustige Sachen machen, ja, und die kann es abkürzen und kann den super Impact dadurch dann generieren. Wir können jetzt nicht einfach aus einem HBO-Trailer super kleine Sachen rausschneiden und so.
Ach so, okay, es deckt die Lizenz tatsächlich nicht ab. Das heißt, ihr wärt dann darauf angewiesen, dann auch Shortform-Videos vorangeliefert zu bekommen, die ihr explizit für sowas wie YouTube Meta dann auch spielen dürft.
Stimmen halt eben, ne? Also das ist tatsächlich was wahrscheinlich jetzt vielleicht auch viele, die zuhören oder du jetzt vielleicht so nicht gedacht hattest, weil wir halt eben so viel Content haben, aber
ich dachte halt, die Lizenz deckt das ab quasi, ne? Du kaufst eine Lizenz und dann darfst du sozusagen damit machen, was du willst. Jetzt natürlich nicht irgendwie selber die Serie irgendwie anders darstellen, als um das, was es geht, aber sozusagen aus so einem kleinen Trailer, ja, so stelle ich es mir jetzt halt so hands-on eigentlich vor, dass du dir dann halt so ein 10-Sekunden-Snippet mal rausschneidest, wenn du schon einen Creator bei dir im Team hast oder im Nachbarteam. Ja. Aber das geht da nicht, habe ich verstanden, ja.
Ja, in den meisten Fällen geht's halt eben nicht. Und wir haben jetzt auch nicht mehr so viel eigenen Content. Wir haben eine ganze Zeit lang ja auch wahnsinnig viel eigenen Content produziert. Aktuell ist nur noch non-scripted, also Dokumentation und sowas gibt's von uns. Da geht es auch schneller mal, ne? Wir hatten großartige Dokus über Tschernobyl oder verschiedene Organisationen wie Greenpeace oder so. Da geht es dann natürlich, weil es unser Content dann ist. Aber wenn du jetzt überlegst, ein HBO ist ja eine Maschine, also das ist wirklich eine Marke. Und wenn du sagst, du partnerst mit der Marke, du bist Lizenznehmer, dann ist Teil der ganzen Partnerschaft, dass du die Marke halt auch ordentlich benutzt. Ja. Und wenn du dann sagst, jetzt haben wir da ein total Attention-Grabbing, 8-Sekunden-Piece da rausgeschnitten und die sagen, das war zu gewaltverherrlichend, zu sexy, das war irgendwie nicht so, wie wir das gemacht hätten, das passt halt nicht. Und deswegen haben die da sehr eng ihren Finger dann da drauf. Mhm. Ich verstehe es aus Markensicht. Es fehlt halt manchmal, oder es würde manchmal wünschenswert sein, mehr machen zu können, weil du halt viel mehr Punch dadurch
hast. Aber habt ihr dann so eine Art Brandroom, wo ihr das dann abstimmen könnt? Also, dass ihr Vorschläge hochladet und dann gibt es so jemanden bei HBO frei, also selbst erstellten Zusammenschnitt sozusagen für so ein Shortform-Video. Könntet ihr jetzt sagen, ja, dann produzieren wir halt mal 10 oder 20, laden die da hoch und dann 3 werden abgelehnt, die anderen gehen vielleicht durch oder so. Also wie interagiert ihr dann? Weil jetzt es nicht zu machen, ist ja wahrscheinlich auch keine Option, oder?
Wir testen gerade erste AI-Tools, um eben Shorts und Abformate schneller und in größerer Anzahl kreieren zu lassen. Da ist tatsächlich noch nicht so weit, dass du damit 1:1 arbeiten kannst. Also dahinter brauchen wir aktuell auch noch eine Produktionsstrecke, weil du eben gerade gefragt hast, wie wir das dann wirklich machen im wirklichen Leben und in der Abstimmung. Im Endeffekt ist erst eine kleine Kreation natürlich, so eine Inspo-Session, dass du mehrere Formate schneidest. Welche Vignette ist denn jetzt so stark, dass sie vorne sein kann oder überhaupt jetzt den ganzen 8-Sekunden-Slot überdecken kann? Da musst du ein bisschen ausprobieren. Und dann muss aber meistens nochmal die Produktion dann komplett ran. Wir haben verschiedene Markenrestriktionen, in denen wir dann halt einfach nochmal neu ran müssen. Wir haben zum Beispiel bei Wow, da hast du zwar Content, aber ein Markenelement ist, dass eine feine Linie nochmal außenrum im Format rumläuft. Mhm. Ne? Und wenn du dir jetzt vorstellst, da wird aus dem Querformat ein Hochformat geschnitten, haben wir jetzt noch keine AI-Möglichkeit so gefunden, die dann praktisch die Markenelemente ausbaut, das Teil umschneidet und die Markenelemente wieder so draufsetzt. Das müssen wir dann noch, also kommt sicherlich. Ich glaube, alles, was der Mensch kann in so standardisierten Dingen, werden wir gut hinkriegen. Aber das ist eben noch nicht so. Also aktuell nutzen wir es eher noch so zum Testen, ob wir die Standards, die wir halt eben haben, durch Umschneiden in Kurzformate aufbrechen können. Und danach findet dann aber ein manueller Abgleich dann statt. Also dann musst du halt mit HBO oder mit Netflix dann auch immer noch mal abgleichen, was teilweise dann auch 5 Werktage Turnaround-Zeit dann nochmal hat. Ne? Also es ist dann schon ein aufwendiger Prozess dann dahinter. Und das alles, wenn du jetzt das in der Strecke einmal dann überlegst, na, du siehst auf einmal, es findet ein Bass neu statt im Netz. Also irgendwie sehen wir zum Beispiel in unseren Suchkanälen, dass ein Content hochschießt. Wir finden das auch total geil. Wir haben den Inhalt ja, wir wollen da mit rein. Dann fängst du an mit der Kreation. Das geht dann zwar alles recht schnell, aber dann musst du es wieder über den Partner mit abstimmen. Und dann sind, wenn es dumm läuft, wirklich eine ganze Woche vergangen. Es ist noch nicht so ganz ideal, muss man ganz einfach sagen. Da wäre ich gern schneller. Aber da sind wir nun mal halt heute. Und bei vielen Sachen geht's auch und reicht auch. Zum Beispiel Rookie ist ein Content, der sich seit 1,5 Jahren jetzt wirklich permanent gut hält. Und da geht's dann ja auch nicht um die Woche. Also da ist es dann schon okay.
Ja. Jetzt haben wir ja schon über ein paar Serien gesprochen, die wahrscheinlich auch FSK irgendwie eher 16 oder 18 sind. Ich weiß nicht, wo der Last of Us ist. Das ist FSK 12. Also die Frage geht dahingehend, gibt es dann auch Restriktionen bei Placements oder ausspielenden Kanälen, also dass ihr dann bestimmte Inhalte nicht spielen dürft, weil vielleicht so ein Zombie, der gerade jemanden auffrisst, als Display-Ad auf Spiegel Online vielleicht dann nicht geht. Also habt ihr da ein Thema?
Es ist schon ein Thema, aber eigentlich kein großes, weil die, also Trailer und Inhalte sind dann oft dann schon so geschnitten, dass sie sowieso funktionieren. Auch ohne Altersfreigabe. Die Rechteinhaber, die schauen auch dann darauf, dass die Storylines, dass so der Twist in den Serien gut dargestellt ist, ohne FSK. Mhm. Und du hast recht, es gibt natürlich FSK 16 und auch manche mit 18. Aber das sind dann zum Beispiel bei einer Serie wie The Last of Us oder auch bei Game of Thrones oder House of the Dragon war das so, da hast du vielleicht 10 Episoden und eine davon ist dann FSK 18, weil da irgendwie besonders viel Gewalt oder so. Vielleicht erinnert sich jemand an die Game of Thrones Bluthochzeit oder so. Es war ein Gemetzel, das schüttelt immer nicht geht. Sowas ist dann einfach FSK 18.
Okay, aber da würdet ihr ja daraus keine Content Pieces nehmen, sondern ihr nehmt ja dann was Generisches oder halt bewerbt die Staffel als Ganzes oder so, ne?
Ja, okay. Das muss dann schon sein. Und ja, aber auf der anderen Seite sind auch vielleicht da wieder ein paar Sachen, die man nicht so erwarten würde. Die Amerikaner, die ja jetzt gerade für sich claimen, dass möglichst wenig Kontrolle da sein soll, die kontrollieren eigentlich sehr viel. Und da fällt man manchmal schon in so eine kleine Falle. Zum Beispiel haben wir immer mal wieder, in den letzten Jahren ist es regelmäßig passiert, dass wir zum Beispiel ein Fußballspiel bewerben und auf einmal läuft das Ad nicht. Und dann fragst du, was ist da los? Also Fußballspiel ist ja, dann fällst du irgendwie in ein Gambling-Cluster zum Beispiel. Also eine automatisierte Ads-Kontrolle hat dich dann irgendwie rausgepickt.
Also als, und
hat dann
quasi gesagt, das sind Sportwetten oder?
Das ist ja Sportwette, das ist ja verboten, könnt ihr gar nicht machen. Ich sage, nein, wir machen keine Sportwetten, das ist der Content an sich, den wir hier bewerben. Und sowas ist natürlich auch, wenn nackte Haut irgendwo so zu sehen ist, das in jedem Kontext mal passieren kann, dass dann sofort dann eine Sperre dann reingeht. wir haben halt das Glück, dass wir mit den, weil wir so groß sind, halt mit den großen Partnern auch gut vernetzt sind. Und das ist in unserem Fall dann oft auch relativ schnell geklärt. Also wir rufen dann da an, wir werden meistens relativ flott dann auch bedient und dann wird es auch wieder freigeschalten. Oder wenn es mal ist, müssen wir halt umschalten. Aber tatsächlich meistens können wir das tun, was wir wollen. Mhm.
Jetzt haben wir ja eingangs schon über das Thema KPIs gesprochen, Stichwort Qualified Traffic versus auch quasi harte Sign-ups als euer oberstes Ziel. Jetzt über Content, auch da wieder die Frage, also wenn du den Content-Marketing-Kanal als Ganzes siehst, wo ist der bei euch verortet? Ist das eher so ein mitfunneliger Kanal, ein reiner Performance-Kanal, in Klammern vermutlich ja nicht, eine Mischung aus beiden, wie bei den anderen Disziplinen, wie du es vorhin genannt hast, und ihr schaut dann also sozusagen, wie funktioniert es am besten, wo funktioniert es am besten, also wie verortet ihr den?
Es hängt von der Brand ab. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben die zwei Marken Wow und Sky. Und für Sky ist es klassisch ein Upper Funnel Thema. Mhm. Sky mit dem 12-Monats-Abo ist natürlich grundsätzlich ein reines Content-Produkt, aber die Produktentscheidung fällt eigentlich nicht bei einem Content, selbst wenn es eine ganze Serie ist. Bei einem Film schon gleich gar nicht. Also es sagt jetzt keiner, der neue Mission Impossible kommt raus, ist so geil, ich hole mir jetzt Sky. Hab mir dann 12-Monats-Abo ans Bein gebunden. Das macht man eigentlich nicht. Deswegen ist es da ein Upper-Funnel-Thema. Auch die Bundesliga-Kampagne, die hat natürlich riesen Sales-Ziele. Aber da ist es natürlich halt auch wichtig, erstmal bekannt zu machen, dass wir die Bundesliga haben. Bei Wow ist es eher ein Mid- und Lower-Funnel-Thema. Weil da hast du einfach schnell drehenderes Produkt, hast einen Monat Laufzeit von deinem Commitment eigentlich nur. Und da funktioniert es dann schon so, dass die Leute sagen, dieses Rookie, da spricht jetzt irgendwie darüber, das hole ich mir jetzt einfach mal. Ja, es ist ja ganz klar. Und deswegen müssen wir, und das ist aber auch ganz charmant, weil es bei uns halt aus einer Hand kommt, aus einem Team, das entsprechend unterschiedlich verorten.
Mhm. Okay. Wenn du jetzt auch da wieder auf das Thema Attribution, generell KPI-Bewertung, Media-Mix-Modeling, hattest du auch schon angesprochen, schaust, wo geht aus eurer Sicht da die Reise hin? Also ich frage deswegen auch, weil ich hatte neulich auch eine Episode aufgenommen mit dem Mustafa Ibrahim von HelloFresh. Da haben wir relativ lang drüber gesprochen, dass diese klassische harte Attribution, also Klickkettenbewertung quasi, wie man sie gemacht hat, egal ob es ein statistisches Modell dahinter ist oder nicht, ist jetzt einmal dahingestellt, ist gar nicht relevant, dass es immer weniger wichtig wird, also für HelloFresh jetzt, ne? Ich krieg's in der Industrie auch so ein bisschen mit. Auf der anderen Seite hast du ja Attribution explizit vorhin erwähnt, die teilweise aber ja auch beschädigt ist. Ne? Stichwort Consent, Stichwort auch Cross-Channel-Tracking, was schon immer ja limitiert war, dass du über diverse Devices oder mehrere Devices hinweg halt unsere Industrie immer Schwierigkeiten hatte, auch den User wirklich zu tracken. Auf der anderen Seite Themen wie Media Mix Model, wo du das ja nicht brauchst. Also wie geht ihr da nach vorne? Was hat welchen Stellenwert heute und was glaubst du, wie ihr auf die Kanalperformance und die Bewertung vielleicht so in 1, 2, 3 Jahren schaut, auch mit euren Projekten?
Ich habe die Folge gehört und da hatte ich auch schon direkt so den Impuls, da hätte ich direkt gleich gern ein paar Kommentare dazu reingeschrieben.
Ja, super, dann kannst du sie ja jetzt abgeben. Ist ja perfekt, ja.
Gutes Segway, dass du da jetzt nochmal drauf zu sprechen kommst. Ich habe mich da in Teilen wiedergefunden und in Teilen nicht, weil es ist genauso, wie er gesagt hat, die Abhängigkeit ist nicht mehr so groß wie früher, auch dem geschuldet, dass die Abhängigkeit gar nicht oder dass die Nutzung gar nicht mehr so funktionieren würde durch die DSGVO und die neuen, oder die neu sind ja gar nicht mehr, aber die Datenschutzvorgaben. Auf der anderen Seite hast du, glaube ich, eine Zweiteilung. Also bei uns hat das Media Mix Modeling seit circa immer, seit 10 Jahren oder so, eine gleichbleibende Bedeutung. Die Teams sind sogar gewachsen, die sitzen bei uns mittlerweile in England und bearbeiten alle Kanäle, dadurch hast du natürlich mehr Manpower, die geben da viel Expertise mit rein und das hilft uns in der großen Media-Allokation. Also du siehst einfach Quartal für Quartal, aber natürlich auch mit einem Zeitversatz, wie funktioniert deine Media, wie entwickelt sich's, wo gibst du dann dein Geld rein, um effizient zu sein?
Und da hast du ja die Frage auch schon beantwortet, wie häufig das durchgeführt wird, ne? Also quartärlich quasi bei euch.
Ja, ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil du willst natürlich im Unternehmen möglichst mit wenig Zeitversatz immer sofort wissen, was los ist. Aber du hast ja allein bei einem Attribution Model zum Beispiel, hast du nicht am nächsten Tag eine endgültige Aussage oder Antwort, weil der Kunde, der halt dann klickt, der irgendwie interagiert, vielleicht aber erst 4 Tage später dann abschließt, der muss ja mit einbezogen werden. Also auch da ist es so. Und du hast, wenn du jetzt über MediaMix Modeling, Attribution und direkte Digital Analytics nachdenkst.
Und Tests, ne? Die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Also diese klassische Uplift-Tests, ja, genau. Oder Geotests.
Also hast du halt im Endeffekt unterschiedliche Zeiträume, die du betrachtest. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Also ich würde das eigentlich so sehen, dass das ähnlich bleibt. Ich würde nicht gerne haben, dass man sagt, man vermischt jetzt alles miteinander, sondern diese Streuverlust, Streugewinnrechnung, diese Attribution im MediaMix-Modeling, die sich halt einfach über ein paar Wochen dann auch dann so aufstaut, die dadurch auch mehr Brand-Involvement noch mit drin hat und so weiter und mit und Long-Term-Effekte mit aufzeigt, die ist total wertvoll. Und wenn du jetzt größere Budgets oder auch überhaupt Media-Effekte sehen willst, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ja. Gerade bei uns, wo halt einfach viele Spezialisten daran arbeiten. Und ich bin dann der Meinung, dem Kind muss man dann auch vertrauen, ganz einfach. Also es wird gebaut, es wird über Jahre.
Du meinst, es ist so ein Attributionsmodell, ganz konkret. Dem muss man vertrauen, meinst du, oder was?
Ja, jetzt in dem Fall das MediaMix Modeling.
Ja, okay.
Als wirklich Regressionsmodell. Ja. Also die berechnen, ich kann da gar nicht reinschauen. Ich kann gar nicht sagen, ist es richtig oder falsch. Aber da das über Jahre entwickelt wird und sich dann auch langfristige Effekte zeigen, die miteinander funktionieren, wie zum Beispiel meine Digitalkanäle in der Digitalbetrachtung, Digital Analytics, da hat sich was getan. Ich sehe nach 3 Monaten auch einen ähnlichen Effekt im MediaMix Modeling. Ja, das sind so Abhängigkeiten. Ich glaube, die bleiben bestehen. Ich hoffe aber ehrlich gesagt auch wieder, dass wir mehr zu einer Art Datennutzung kommen, die wieder mehr zulässt, ehrlich gesagt. Mhm. Wir sind aktuell sehr restriktiv unterwegs und messen auch mit Analytics nur nach Consent. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da geht alles ein bisschen zu weit. Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube, wenn wir Datenschutz ernst nehmen und es richtig machen, dann müsste das auch dazu reichen, dass die Firma da damit Marketing macht, weil der Kunde sagt, ich finde es toll, wenn ihr meine Daten sinnvoll und gut behandelt, mich nicht retargetet vielleicht über die Maßen und so weiter, mich auch fragt, was ich will, aber dass teilweise Seitentraffic nicht komplett gemessen werden kann, weil die Kunden halt ihren Consent nicht geben, finde ich eigentlich überzogen, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich hoffe, dass das wieder besser wird.
Was aber jetzt ja nicht eure individuelle Auslegung ist, sondern ich kenne auch nur die Auslegung, also das ist jetzt sozusagen die rechtssicher ist. Also ich weiß, dass es da draußen immer noch Advertiser gibt, die Analytics vor dem Consent haben, die das aber logischerweise nicht offen sagen würden, weil man da halt echt eine Flanke aufmacht unter der aktuellen Datenschutzinterpretation. Aber die Frage ist ja auch da, ne? Also wenn du ein Attributionsmodell hast, also du hast gerade das Thema Vertrauen angesprochen, dass man dem MediaMix-Model auch vertrauen muss. Beim Attributionsmodell ist ja eigentlich genauso, ne? Weil auch wenn du jetzt vielleicht nicht mehr die perfekte Datengrundlage hast, Daten fehlen, wieder da Stichwort Consent, ITP, ETP, ATT von Apple oder das Thema Cross-Device-Tracking, was limitiert ist. Aber irgendwie muss man ja auch diesen Zahlen vertrauen, obwohl man weiß, dass rechts, links, oben und unten immer ein Stück fehlen wird. Aber was Besseres gibt's halt nicht mehr zum jetzigen Stand. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, ist es ja vielleicht immer noch besser als das, was man in der klassischen Offline-Welt immer hatte. Ne? Also ich meine, wir kommen halt, so ein bisschen Perspektivwechsel, finde ich, den man da auch mal vollziehen muss als Onliner. Also insbesondere wir als Onliner, weil ja, wenn du jetzt aus dem Offline-Marketing kommst, dann ist es ja quasi unvorstellbar, was wir immer noch im Digitalen an KPIs zur Verfügung haben. Ja. Nur, dass wir uns manchmal so ein bisschen drüber beklagen, so wie wir jetzt ja auch gerade drüber sprechen, weil wir halt in der Vergangenheit noch mehr hatten. Jetzt gibt es ein bisschen weniger gerade durch Datenschutz und die ein oder anderen großen Plattformbetreiber, der den Riegel wie Apple jetzt beispielsweise vorgeschoben hat. Aber es ist ja trotzdem immer noch super viel da. Und wenn man darauf basierend gute Modelle baut, muss man denen auch vertrauen, oder?
Ja, interessanter Aspekt, den du da ansprichst. Also tatsächlich habe ich es von der Seite noch gar nicht so gesehen, aber du hast genau recht. Also wir haben eigentlich noch mehr, als in der Offline-Welt jemals da war. Und deswegen ist es eigentlich vielleicht ein Klagen auf einem hohen Niveau. Ja, das stimmt.
Also, aber wenn du jetzt Postwurfsendungen machst, also ich nehme jetzt mal als random Beispiel, ja, das raus. Ich meine, da hast du jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten, das zu messen. Ja, ist in einem Media-Mix-Model vielleicht auch mit drin, aber so. Und dann kannst du da irgendwie einen Code drauf abdrucken. Okay, dann hast du ein direktes Tracking. Das geht natürlich auch. Aber alle anderen KPIs, die wir online haben, die gibt's da nicht. Da hast du nicht irgendwie Öffnungsrate und dann hat noch jemand den Brief weggeschmissen oder jemand hat es 10 Sekunden lang angeschaut, wie im Analytics, ne, Time on Site oder sowas. Also da kann man ja 1000 Beispiele nehmen, wo in Offline-Kanälen einfach nichts da ist, wo wir online ja immer noch fast alles messen können. Ne? Also genau. Ein bisschen Riegel.
Es wäre eigentlich so, als würden wir einfach immer nur die Sales messen, oder? Am Ende des Tages. Ja. Weil selbst wenn du einen QR-Code hast oder irgendeinen uniken Link, den du verfolgen kannst, dann kannst du den ja immer nur dann halt eben verfolgen, wenn er auch genutzt wurde. Aber dass das Teil 4 Wochen auf dem Küchentisch liegt und jeden Tag so ein bisschen die Marke mehr erlebbar macht oder so, das wird natürlich nicht mitgemessen. Das stimmt schon. Also ich glaube, ehrlich gesagt, unser Setup ist eigentlich ganz gut und tatsächlich war es auch so, dass wir das schon länger so fahren, weil wir haben Fun Fact vielleicht auch weniger Retargeting als andere Online Shops, weil wir kein klassischer Online-Shop sind. Also es ist halt so, wenn jemand sich jetzt, gerade wenn du die Marke Sky nimmst, wir haben vielleicht Leute, die da länger drüber nachdenken, aber irgendwann kommen sie halt auf die Seite und dann kaufen sie auch relativ flott irgendwo, ne? Und der Anteil, der dann nicht kauft, den kannst du natürlich dann auch zum Retargeting wieder hernehmen. Was wir auch oft machen, ist ganz einfach Brand oder große Platzierungen nochmal so eine Art Retargeting dahinter so zu hängen, um ganz einfach die Frequenz nochmal zu verbessern und so. Aber es ist weniger wichtig wie jetzt bei Zalando oder bei anderen Playern, wo du halt sagst, wenn jemand einfach mal nach Schuhen geguckt hat, dann weiß man, er ist ein Typ, der kann dann vielleicht auch mal andere Klamotten kaufen und wenn ich den immer wieder verfolge, dann funktioniert das auch. Bei uns hängt halt einfach viel mehr dahinter. Das ist vielleicht eher vergleichbar mit dem Mobilfunkbeispiel, das du ja nur zu gut kennst, ne? Weil am Ende ist es auch wie eine Art Plattform, für die entscheide ich mich dann und dann ist es halt auch ein längerer Weg dann dahin. Deswegen haben wir noch nie so richtig viel von diesen direkten User-Daten so gelebt, sondern haben eigentlich immer schon viel auch über alle andere Targeting-Möglichkeiten gearbeitet und Retargeting war dann immer noch so ein kleiner Effizienzbooster hinten am wirklich lowest end of the funnel eigentlich, ja. Wenn du dann sagst, du hast da CPOs, die deutlich im dreistelligen Bereich sind und dann kommt halt ein paar Sales dann so zustande durch ein Retargeting, die dann deutlich nur zweistellig sind oder so, dann nimmst du es natürlich gerne mit, ist alles gut.
Wobei ja die Frage trotzdem ist, nach der Inkrementalität, ne? Weil auch da hatte ich mal die Diskussion vor einiger Zeit im Podcast, wo dann mein damaliger Gast gesagt hat, so, wir machen kein Retargeting mehr. Und dann habe ich erstmal so, wie macht kein Retargeting mehr? Ja, wir machen kein Retargeting, weil wir glauben nicht daran, dass es inkrementell ist. Reine Mitnahmeeffekte sozusagen. Also da hast du zwar augenscheinlich einen günstigen CPO, aber die Kunden hätten halt eh gekauft und deswegen haben sie sich dagegen entschieden, da Geld in den Kanal zu geben. Fand ich auch super bold, ne? Weil das sind ja auch so Sachen, da muss man halt irgendwie dann als Verantwortlicher, also jetzt in deinem Fall, als Abteilungsleiter, als Führungskraft, als Budgetverantwortlicher, muss man dann auch sagen, so, ey, das machen wir jetzt nicht mehr. Und vielleicht brechen ja auch mal 3 Sales weg, ne? Kann ja auch sein. Nur in der Mischkalkulation wären die vielleicht, oder in der Inkrementalitätsbetrechnung, Betrachtung, so muss ich es richtig formulieren, wären die vielleicht recht teuer gewesen. Im Durchschnitts-CPO, die man sich in Systemen anschaut, sehen sie augenscheinlich attraktiv aus. Ne? Aber das sind dann ja schon auch Entscheidungen, die im Zweifel halt gar nicht
sind im Unternehmen
vielleicht. Genau, und die man ja vielleicht auch verkaufen muss, ne? Also vielleicht auch dann wieder dem nächsten Vorgesetzten, dem Controller, wie auch immer so, ja, was mit dem Kanal? Warum macht der da jetzt nichts mehr? Also fand ich relativ bold, habe mich nur gerade dran erinnert. Ist jetzt nicht das Standard-Set, da muss man auch dazu sagen, ne? Weil so Retargeting als Instrument hat ja seine Daseinsberechtigung meistens, zumindest, dass er die Frage nach der Dosis und der Anzahl der Player nach dem Setup. Wie steuerbar ist das? Macht man selber über eine DSP oder hat man eine Managed DSP? Das sind eher die Fragen, glaube ich, also mit denen habe ich mich sehr viel in der Vergangenheit beschäftigt.
Das ist spannend, weil du im Endeffekt meistens ja auch keine Schwarz-Weiß-Welt hast, ne? Also du kannst natürlich sagen, du gehst jetzt mit einer relativ hohen Frequenz rein, mit relativ viel Druck, dann stellt sich natürlich dann die Frage der Effizienz und auch der Inkrementalität, aber wenn du jetzt sagst, naja, du gehst mit überschaubaren Druck dann rein, dann schaut es vielleicht anders aus. Also so ist es eigentlich bei uns. Wir haben da gerade so im Lowest End of the Funnel Aktivitäten, die dann da mitlaufen und die ganzen, auch die Daten, zum Beispiel, wenn du jetzt an Meta dann denkst oder so, du hast einen kleinen Anteil an Retargeting da so mit drin, dann ist es nochmal so ein qualitatives i-Tüpfelchen auf den Daten, das dem Algorithmus vielleicht dann sagt, wo hat er denn jetzt Leute gefunden, die dann am Ende wirklich nochmal gekauft haben, ohne dann jetzt zu sagen, diese paar hundert oder tausend Euro, die da drüber gehen, die hätten wir uns ja eigentlich sparen können, weil die Inkrementalität eigentlich nicht mehr so dann da war. Deswegen glaube ich, ist es halt eigentlich ganz gut, wenn man tatsächlich ein klares Set an KPIs hat, aber schon noch so ein bisschen so ein bisschen Flexibilität hat. Ich meine, es ist manchmal so die Bambusstrategie, also es ist schon eine gerade Linie, aber
Bambusstrategie,
das ist biegbar, weißt du? Also du kannst schon mal wirklich schauen, wenn ich jetzt hier ein bisschen biege, dann kommt am Ende doch mehr dabei raus und dann bouncest du doch wieder so zurück in deine eigentliche KPI-Welt. Und so funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Also wir machen Retargeting, aber auf kleinem Level und machen aber viel mehr natürlich mit anderen Targeting-Möglichkeiten, wie Umfelder sind bei uns natürlich gut geeignet. Wenn du an Sport denkst, ist ja logisch.
Klar.
Kicker, da musst du nicht viel drüber nachdenken, sind da viel Frauen, Männer, Gutverdiener, wenig Gutverdiener. Das sind diese ganzen Media-Präsentationen, die man so als Marketier immer so hingelegt kriegt, dann immer ganz lustig, weil da steht dann drin, wir haben super hochwertige Kunden. Ich will halt die richtigen Kunden haben, die Bock auf mein Produkt haben eigentlich. Ne? Da gehe ich da rein, dann gehe ich natürlich über Social Advertising an die.
Habt ihr auch bei Serien dann auch entsprechende Umfelder? Ne? Sport, okay, da hast du sozusagen Kicker als Beispiel genannt, aber ich stelle mir jetzt auch vor, also weiß nicht, ob man auf IMDb werben kann überhaupt, aber jetzt, na, also sozusagen Placements, wo generell Movie-affine Zielgruppe ist, ob die jetzt The Last of Us schauen werden oder nicht, keine Ahnung, aber zumindest mal eher so als, ich nenne es jetzt mal Serien-Junkies, ja, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber Leute, die halt viel konsumieren und die ja vielleicht für euch auch interessant sind, weil sie halt tendenziell halt auch die neuesten Serien bei euch dann konsumieren wollen.
Da hast du jetzt schon einen genannt, Serien-Junkies zum Beispiel. Also es gibt einige, ja, es gibt Serien-Junkies, Movie-Pilot und Co. und da die kennen wir natürlich auch.
Achso, das Placement meinest du jetzt?
Ja, ja.
Also nicht, okay. Ich meine die Serien-Junkies im Sinne der User. Okay.
Also da sind
wir. Kenne ich gar nicht das Placement, aber okay. Ja. Siehst mal, wie wenig Movie-affin ich offensichtlich bin. Ja.
Und also tatsächlich ist ein großes Problem des Content-Marketings für uns in der jetzigen Welt, das war vor 10 Jahren sicherlich anders, einfach Content an die Marke zu attribuieren.
Ja.
Wenn jetzt jemand da draußen rumläuft, ist es ja tatsächlich so, dass es so viele Inhalte gibt, dass du sie nicht unbedingt jemand, der nicht in der Branche ist, selbst verorten lassen kannst. Die meisten würden sagen, ja, wahrscheinlich Netflix oder irgendwo so, weiß ich jetzt nicht, wo das läuft. Also einer unserer großen Probleme sind, wir haben teilweise riesen tolle Inhalte und müssen den Leuten halt immer erklären, die gibt's bei uns einfach. Ja. Und dafür ist es halt super geeignet, auf so Plattformen so zu sein. Das sind dann zwar die wirklichen Hardcores, ich meine Serien-Junkies, Movie-Pilot und so, da geht jetzt nicht jeder hin, der am Abend einfach nur vorm Fernseher sitzt, sondern das sind dann schon Leute, die im Ende halt einfach permanent die Branche verfolgen und
nach neuen Content suchen. Sehr schön, Norbert. Vielleicht zum Abschluss. Hast du noch eine Serienempfehlung für uns? Was kommt demnächst, was wir bei euch unbedingt verfolgen sollten oder anschauen sollten?
Ja, ohne jetzt nur zurückzuspulen, wir haben ein paar davon schon genannt und es sind großartige Serien gerade im Markt. Ich glaube, damit kann man sich den ganzen Sommer vertreiben. The Last of Us war mega, waren jetzt leider nur 7 Episoden, von daher fast ein bisschen schnell rum. Dann And Just Like That startet jetzt gerade wieder. Für alle, die vor 20 Jahren Sex and City geguckt haben, sicherlich immer mal wert, da reinzuschauen. The Rookie ist bei uns gerade ein Dauerbrenner. Das ist eher für die Leute, die wirklich was wollen, was so gar nicht wehtut. Was am Abend einfach total schön
so zum Schauen ist. So ein bisschen Berieselung.
Berieselung, der Typ, der erklärt das immer, der hat ist empathisch und es ist auch ein bisschen Action mit drin. Das ist ganz schön so zum Anschauen. Und natürlich auch von anderen Marken noch ein bisschen was ich, also auf was ich mich jetzt zum Beispiel freue, ist 9 Perfect Strangers, ist aber auf Amazon, von daher, Entschuldigung, liebe Sky-Kollegen. Nee, es gibt einfach so viel
guten Inhalt. Darf man auch mal machen.
Ja. Aber es ist tatsächlich so, HBO ist halt immer irgendwie eine Bank, die schaffen es eigentlich immer, dass die Plots so geschrieben sind, dass es einen irgendwie hookt. Ja? Und The Last of Us, muss ich zum Beispiel sagen, da geht's um Untote, da geht's um Befall von der Pandemie und so weiter. Da könnte man sagen, dieses Zombie-Massaker, damit hat nichts am Hut. Aber der Plot dahinter, der ist großartig. Also wer sich da mal ein, zwei Folgen reinzieht, der wird hängen bleiben, definitiv.
Ja, okay. Dann muss ich es nur noch schaffen, meine Frau davon zu überzeugen, dass sie sich auch mal einen Zombie-Film mit mir anschaut, Serie in dem Fall. Aber genau, vielleicht verschweige ich das und sage einfach, der Norbert hat gesagt, da ist ein großartiger Plot dahinter mit ganz tollen Schauspielern.
Ja, das ist mega.
Ja, sehr schön. Norbert, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die vielen Insights.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao.